D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend auch von mir. Medien, Macht und Kontrolle. In dieser Stunde klettern wir unsere Meterleiter eine Etage höher.
Normalerweise beschäftigen wir uns ja mit den Inhalten von Medien, mit deren Machern und den Mechanismen, wie Journalismus im Jahr 2014 funktioniert.
Heute schauen wir uns aber die Instanz an, die Medien kontrolliert. Es geht um Medienpolitik und vor allem um Medienaufsicht. Ist dieses Kontrollsystem im Kontext der neuen, weltweit vernetzten Medienrealität überhaupt noch zeitgemäß?
Das klären wir mit einem der wichtigsten Medienwächter hier in Deutschland, Dr. Jürgen Brautmeier. Er ist der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und auch Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. In dieser Stunde ist er live bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo und guten Abend.
Das ist unser Thema heute für eine Stunde was mit Medien.
Und die kommt heute Abend vom DJV-Chef Michael Konken, nachdem ja bekannt wurde, dass die FAZ bis zu 200 Stellen streichen könnte, darunter rund 40 journalistische Stellen, appelliert der DJV-Chef an den FAZ-Verlag, das Ruder rumzureißen. Zitat: Wer das Flaggschiff auf Schrumpfkurs navigiert, steuert auf Schiffbruch zu.
Die kommt heute live von Bülent Ürük. Er ist Chefredakteur von Newsroom.de. Guten Abend, Bülent.
Guten Abend.
Bülent, welches Signal gibt der FAZ-Verlag denn mit dieser Ankündigung?
Oh, Bülent, wir verstehen leider gerade gar nichts. Die Telefonleitung ist gerade sehr schlecht. Ich mache mal Folgendes, ich lege mal kurz auf und wähle direkt nochmal an.
Danke.
Aber dann kriegen wir das bestimmt vielleicht gleich nochmal mit einer besseren Leitung hin. Und okay. Bülent, herzlichen Dank soweit. Eine Sekunde. Herr Peiler, das kriegen wir doch bis gleich noch geregelt,
da
oder?
Da gehe ich sehr von aus, dass wir das hinkriegen. Wobei, vielleicht passt es ja auch so ein bisschen zu dem, was Bülent uns sagen wollte. Irgendwie scheint da doch ein bisschen der Wurm drin zu sein.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das medienpolitische Medienmagazin, das müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, heute leider ein bisschen Probleme mit Telefonleitungen hat.
Tja, ich weiß auch nicht, wer da irgendwas dereguliert hat, aber auf jeden Fall hat die Frequenz nicht so uns erreicht, wie wir das uns gewünscht hätten, mit Bülent Ürük zu sprechen. Das holen wir dann aber nochmal nach. Wir haben jetzt keine neue gute Leitung zu ihm aufbauen können und bevor es total rauscht, holen wir das dann lieber nächste Woche nochmal dann nach. Aber uns geht der Stoff auf jeden Fall nicht aus. Wir wollen nämlich mit euch einen spannenden Ausflug machen in die Medienpolitik und wir kümmern uns um spannende Fragen, die sich ein bisschen auch aus der Digitalisierung für die Medien Aufsicht ergeben. Denn in Deutschland, da werden private Radio- und Fernsehstationen, aber auch Telemedienangebote, zum Beispiel durch die Landesmedienanstalten beaufsichtigt.
Und da stellen sich natürlich mit Blick auf die rasanten Entwicklungen im Netz einige wichtige Fragen. Wie zeitgemäß zum Beispiel ist die Medienaufsicht in Deutschland im Jahr 2014 eigentlich noch? Und welche Hausaufgaben muss die Medienpolitik machen? Darüber reden wir jetzt mit unserem Gast, Dr. Jürgen Brautmeier, dem Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Guten Abend nochmal, Herr Brautmeier.
Guten Abend.
Herr Brautmeier, Sie kommen ja gerade aus Bad Honnef. Dort findet zurzeit der Medientreff NRW statt, also die Lokalradioszene des Landes trifft sich dort. Man muss dazu sagen, das Privatradio in NRW besteht aus dem Lokalradiosystem. Was treibt die Macher derzeit um? Mit welchen Sorgen und Nöten sind sie Ihnen gegenüber auch heute aufgetreten?
Also die Macher wollen natürlich zeitgemäß sich auf die neuen Herausforderungen einstellen können. Die Werbeeinnahmen, die in verschiedenste Bereiche des Netzes abwandern, kommen natürlich dann bei den Radios nicht mehr an. Also es ist momentan durchaus finanziell zu überlegen, wie es weitergeht. Es ist keine existenzbedrohende Krise, aber man muss schon sehen, wo man bleibt. Man muss also den Hörer binden, man muss den Hörer weiter erreichen und die Konkurrenz ist groß. Das Netz bietet viel und andere Medien, Telemedien, Sie haben es erwähnt, sind eine große Konkurrenz. Deswegen haben wir heute diskutiert, wie sich das System selber renovieren, ertüchtigen kann und den modernen Entwicklungen anpassen kann. Bis hin zur Frage, wird es dann irgendwann doch digital? Gehen wir doch auf DAB oder bleibt es auf wie lange Zeit bei UKW? Das ist eine Frage, aber das ist nicht die wichtigste Frage gegenwärtig, sondern die wichtigste Frage ist, wie kann man sich finanziell in diesen Zeiten, wo die Verleger, die ja hinter dem nordrhein-westfälischen Radio stehen, um die Einnahmequellen Sorgen machen, wie kann man sich in dieser Zeit mit einem journalistisch anspruchsvollen Radioprogramm über Wasser halten?
Inwieweit ist denn für die Lokalradiomacher in NRW gerade in dieser Fragestellung auch das Netz möglicherweise eine Chance und nicht nur eine Bedrohung?
Also mit dem Netz kriege ich natürlich Dinge hin, die ich mit dem normalen Radio nicht hinbekomme. Hörerbindung, Aktionen mit den Hörern, Diskurs mit den Hörern, also die Einbindung von sozialen Netzwerken etc. bieten riesige Chancen. Aber die Konkurrenz in diesen Welten, in diesen Netzwerken ist auch groß. Das ist kein einfacher Weg. Darum muss man sich sehr genau überlegen, was man macht. Da sind die Meinungen auch sehr unterschiedlich. Die einen schwören auf diese Wege, die anderen sagen, will ich gar nicht. Es kommt auch immer auf die Hörerschaft an, die man als Zielgruppe vor sich hat. Also das ist äußerst schwierig, da gibt es keine leichten Antworten. Das ist so ähnlich, sage ich immer, wie bei den Zeitungsverlegern, die auch nicht so richtig wissen, welche Strategie für sie in die Zukunft führt. Es gibt ein schönes Wort von Helmut Thoma, das ist nicht von mir, dafür ist es zu schön und zu intelligent. Der hat mal gesagt, die Verleger stehen am Bahnhof und warten auf ein Flugzeug. Und so ähnlich ist das. Das muss jetzt keine Beschimpfung sein, aber ich glaube schon, da muss sich was bewegen.
Ich finde das auch sehr spannend, gerade wenn wir uns, Sie haben die sozialen Netzwerke angesprochen, mal damit beschäftigen, in welchem Kontext bewegen sich Medienmarken heute, klassische Medienmarken. Die sind ja nicht mehr auf einmal unter sich, zum Beispiel für einen Radiosender. Bisher war ja eigentlich der Konkurrent, der links und rechts im Frequenzband ist. Heute ist das, was die Leute über mir und unter mir in der Timeline auf Facebook abonniert haben. Das kann ein Sportverein sein, das kann eine andere Medienmarke sein, das kann Spiegel Online, Tagesschau, D-Radio Wissen sein. Das heißt, da ergeben sich ja ganz neue Spannungsfelder.
So ist das. Die Konkurrenzsituation ist eine ganz andere geworden. Die Herausforderung ist halt, auf all diesen Wegen irgendwo aktiv zu sein, dabei zu sein, um sein Publikum auf diesen Wegen zu finden und es bei sich zu behalten. Und nach wie vor ist die Haupteinnahmequelle natürlich die Werbung im privaten Radio. Also muss ich mit all diesen Aktionen irgendwie versuchen, auf das Radioprogramm zu lenken. Und das ist genau die Schwierigkeit, denn andere Konkurrenten, die auf anderen Wegen auch unterwegs sind, wollen an dasselbe Werbegeld der Werbewirtschaft. Das ist schwierig.
Das hört sich alles nach einer sehr großen Herausforderung an. War denn die Stimmungslage beim Medientreff trotzdem grundsätzlich positiv?
Also es sind sehr, sehr viele engagierte und tatkräftige Leute in diesem Feld unterwegs. Dennoch, ich habe schon vor einiger Zeit die Frage gestellt, im kommenden Jahr feiern wir 25 Jahre Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Das müsste eigentlich eine große Sause werden. Die Reaktion ist noch nicht so, dass es eine große Sause wird. Man wartet ein bisschen ab, man ist ein bisschen verhalten.
Weil die Frage, also so nach dem Motto, weiter so wie bisher geht augenscheinlich nicht, aber niemand weiß auch genau, was man stattdessen machen sollte.
Das ist es.
Macht man sich da überhaupt Gedanken drüber?
Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen solche Veranstaltungen wie die heutige, wo in der Tat mit Experten von außen, aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem Marketing, aus der Trendforschung diskutiert wird. Das ist ein gutes Zeichen, dass sowas gemacht wird.
Wollten die auch alle wissen, was denn mit den freien Frequenzen in NRW passiert? Denn das ist ja auch noch so eine Diskussion, die derzeit ansteht. Es läuft ein Vergabeverfahren für verschiedene Frequenzen, die für sich genommen mehr oder wenig weit ins Land ausstrahlen. Wo stehen wir denn da in dem Prozess gerade?
Also diese Frequenzen, das sind wenige und sehr schwache, decken mitnichten das ganze Land ab, aber sie sollen der Beginn einer landesweiten privaten UKW-Kette sein. Das bringt weitere Verunsicherung in das vorhandene System, denn es kommt ein neuer Konkurrent auf den Markt. Wir haben 12 Bewerber. Wir werden Ende Oktober mit diesen Bewerbern Informationsgespräche führen. Wir sind also mitten im Verfahren und wir werden bis zum Jahresende, so planen wir, eine Entscheidung treffen, wer diese Frequenzkette, wenn man von Kette sprechen kann, nutzen darf. Und in der Zwischenzeit ist natürlich der WDR auch nicht träge. Der weiß auch, dass da weitere Konkurrenz kommt. Mit einer neuen Hörfunkdirektorin, die aus dem Privatfunksystem aus Bayern kommt, kann man da sicher auch noch einiges erwarten. Also die Konkurrenz wird größer, das Umfeld wird schwieriger.
Wo würden Sie denn sehen, auch wenn Sie mal vielleicht schon den Blick auf den aktuellen Bewerberpool werfen, würde eine solche neue Kette auch inhaltlich, programmatisch eine neue Nische besetzen, jenseits der Frequenz?
Also das kommt natürlich auf den Bewerber an, der hinterher gewinnt. Wir haben unterschiedlichste Bewerber. Das geht von klassischer Musik über Technomusik, über fremdsprachige Programme, über Jugendprogramme. Also das ist bisher absolut nicht abzuschätzen. Wir müssen eine inhaltliche Auswahl treffen. Wir müssen Angebots- und Anbietervielfalt abwägen. Wer bietet am meisten für das vorhandene Hörfunksysteme in Nordrhein-Westfalen. Das ist vollkommen offen. Bei 12 Bewerbern, die sehr unterschiedliche Konzepte haben, kann man noch absolut nicht sagen, wer es wird. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wie der Markt dadurch aufgemischt wird.
Wird denn da mittlerweile anders entschieden oder beziehungsweise gibt es da andere Faktoren, die bei dieser Entscheidungsfindung mit einfließen jetzt im Jahr 2014 als vielleicht im Vergleich mit 2004 oder 1994, wenn dann Frequenzen vergeben werden?
Damit sind wir beim Gesetz und wir haben dasselbe Gesetz, das wir schon damals hatten und müssen dieselben Kriterien anlegen. Also wir haben noch nicht zum Beispiel, was in einem späteren Schritt bei späteren Vergaben mal möglich sein wird, Anreizmöglichkeiten. Wir sind nach dem alten Gesetz gehalten, rein auf die dort festgelegten Kriterien zu achten. Und das sind die eben erwähnten Vielfaltskriterien, Anbieter- und Angebotsvielfalt. Also die neuen Elemente, die wir uns händeringend wünschen für ein neues, modernes Medienrecht, haben wir in diesem Verfahren noch nicht, weil der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt hat, dieses Verfahren, was schon läuft, macht ihr noch nach dem alten Gesetz und nicht nach dem neuen Gesetz, was Mitte Juli verabschiedet worden oder in Kraft getreten ist.
Das werden wir auch noch in dieser Stunde auf jeden Fall vertiefen. Aber ich glaube, Herr Peller, lass uns doch noch mal ein paar Fragen von unseren Was-mit-Medien-Hörern jetzt mit einfließen lassen, die uns über Twitter und Facebook heute erreicht haben. Weil das passt nämlich eigentlich. Robin wollte nämlich wissen, was ist Ihre Haltung zum Digitalradio? Wird sich DAB Plus durchsetzen und werden auch die großen privaten Sender von UKW auf DAB Plus wechseln? Und wann wird UKW gegebenenfalls abgeschaltet?
Das ist eine alte Diskussion, seitdem wir mit DAB unterwegs sind. DAB ist, das muss man leider Gottes sagen, nicht so in die Gänge gekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Es gab ja mal Abschaltdaten in manchen Ländergesetzen, die sind wieder verschwunden. Jeder warnt davor, gegenwärtig ein Abschaltdatum zu nennen. Die Gerätepenetration im Markt ist überhaupt noch nicht vorhanden. Wir reden ja auch über ein Nachfolgesystem, DAB Plus, was jetzt schon da ist, aber der Umstieg von Alt-DAB auf DAB Plus war auch nicht einfach. Es gibt Fortschritte, das kann man wohl sagen, aber was eigentlich noch fehlt, ist das Engagement von neuen Sendern, von starken Sendern. Was wir da bisher erleben, auch und gerade in Nordrhein-Westfalen, ist eigentlich zu wenig, um für einen Durchbruch zu reichen und damit auch sagen zu können, in 5 oder 8 Jahren schalten wir UKW da mal ab. Das halte ich gegenwärtig für utopisch.
Woran liegt es denn, dass die großen Sender zum Teil so zurückhaltend sind?
Ja, sie sind die Platzhirsche. Die vorhandenes Programm auf dem begrenzten UKW-Spektrum machen, müssen sich jetzt nicht unbedingt dafür engagieren, dass die Konkurrenz im Digitalen noch viel, viel stärker wird. Das ist ein Punkt, den muss man nüchtern konstatieren. Aber ein viel wichtigerer ist, dass Hunderte von Millionen, 200 Millionen, glaube ich, oder 300 Millionen UKW-Geräte jedweder Art im Markt sind. Und Radio wird über UKW gehört. Und bis ich all diese Geräte mal mit DAB-Geräten, mit Digitalgeräten ersetzt habe, vergeht eine verdammt lange Zeit, um es drastisch zu sagen. Und in der Zeit, wo ich um jeden Hörer kämpfen muss, ist keiner bereit, freiwillig das Risiko einzugehen. Ich verliere mal für ein paar Jahre einen Großteil meiner Hörer, weil die keine entsprechenden Geräte haben. Da liegt die Krux.
Aber auch ein Henne-Ei-Problem.
So ist das. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Da gibt es verschiedenste Denküberlegungen, wie man das verbessern kann, indem man in alle Geräte einen Euro-Chip einbaut, der alle diese digitalen Dinge empfangen kann und auch UKW. Aber wie gesagt, wie viel Radios stecken in Autos, stehen in der Küche, stehen als Wecker im Schlafzimmer, die alle nur UKW können. Also bis das mal ausgewechselt ist, da vergeht wirklich viel Zeit.
Vor allen Dingen, wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, für Nordrhein-Westfalen, da haben wir im UKW-Bereich ja im Prinzip, naja, das stimmt nicht ganz, weil es Überschneidung gibt, aber über 40 Verbreitungsgebiete,
44,
wenn wir die Lokalradios da mal nehmen, das lässt sich ja im Digitalradio so nicht abdecken. Also da fehlt ja auch noch ein Konzept eigentlich.
Das ist ein weiteres Problem. Digitalradio, DAB, ist landesweit konzipiert. Ich kann das kleinteilige, lokale Radiosystem darin nicht abbilden. Denn diese DAB-Multiplexe haben immer eine Handvoll von Programmen, die sie verbreiten. Und das macht natürlich auf örtlicher Ebene keinen Sinn. Gerade mit diesem Lokalfunksystem, was wir in Nordrhein-Westfalen haben, mit einem über weite Strecken identischen Mantelprogramm. Also ne, 8 oder 10 oder 12 Stunden des Tages laufen auf all den Lokalstationen dieselben Musikstücke, dieselben Nachrichten aus dem Mantelprogramm. Das dann 5-mal auf einem Multiplex vor Ort zu hören, macht wirklich keinen Sinn. Also das ist ein weiteres Problem. Wir kriegen das Lokalradio technisch im DAB-System gegenwärtig nicht abgebildet.
Und ich glaube eigentlich, dass gerade so diese Hochspezialisierung im Digitalen vom Inhaltlichen für die Zuhörer gerade das Attraktive sein kann, was ja eigentlich dann inhaltlich gesehen sehr schade ist.
Ja, so ist es. Wir haben auf der landesweiten Ebene die Multiplexe, die wir zur Verfügung haben, gegenwärtig gar nicht ausgefüllt. Das war das, was ich eben sagte, dass da die Vorsicht der Großen noch zu groß ist und die Risikobereitschaft der Kleinen, der Neuen nicht ausgeprägt ist, denn sie müssen ja auch Geld verdienen, wenn sie auf diesem Weg sich verbreiten.
Lassen Sie uns noch mal über eine Frage sprechen, die uns Anke Knopp per Twitter gestellt hat. Da geht es nicht explizit nur um Lokalradio, sondern um den Lokaljournalismus allgemein. Und da fragt sie, was bedeutet das eigentlich für den Lokaljournalismus, wenn Kommunen selbst immer mehr selbstständig Inhalte auch online verbreiten?
Auch das ist ein Problem. Also die Politik, die Kommunen, Abgeordnete, Ratsmitglieder können ja heute ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit, ihre eigene Pressearbeit machen, ohne die traditionellen Wege nutzen zu müssen, weil sie über Facebook, über Twitter, über eigene Webseiten direkt an ihre Wähler oder direkt an Interessenten herantreten können. Das macht es auch nicht gerade einfach. Nachrichten oder die Informationen vor Ort zu bündeln und über journalistische Vermittlung an die Zuhörer zu bringen. Deswegen ist ja hier in Nordrhein-Westfalen auch eine große Debatte im Gange über die Zukunft des lokalen und regionalen Journalismus. Und die Landesregierung hat ja in das novellierte Gesetz hineingeschrieben, dass wir als Medienanstalt dieses fördern sollen. Wir sollen eine Stiftung gründen, Vielfalt und Partizipation mit Namen. Die soll sich um die Förderung des lokalen und regionalen Journalismus im Rundfunk und vergleichbaren Telemedien kümmern.
Das werden wir uns auch noch heute Abend auf jeden Fall anschauen, denn Dr. Jürgen Brautmeier ist weiterhin unser Gast. Und gleich werden wir mal so auf ganz Deutschland draufschauen und uns einmal überlegen, wie wir denn eigentlich vielleicht auch so ein bisschen die Medienaufsicht mal neu denken können. Und was seine Position dazu ist, das erfahren wir dann gleich hier bei D-Radio Wissen. Ihr hört eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das beaufsichtigende Medienmagazin, und wir sprechen heute über Medienpolitik und Medienregulierung, und das tun wir mit dem Direktor der Landesanstalt für Medien, Dr. Jürgen Brautmeier, ist weiterhin bei uns.
Herr Brautmeier, jetzt lassen Sie uns doch einfach mal überlegen, wie könnte man das denn anders machen? Wir haben ja gerade schon so das eine oder andere Konfliktfeld schon angedeutet, aber wie schräg eigentlich die Medienregulierung sein kann, zeigt vielleicht folgendes Bild. Also in dieser Woche ist ja Netflix in Deutschland gestartet. Netflix bezeichnet sich selbst als einen Internet-Fernsehkanal. In den USA sind die so erfolgreich, die haben mittlerweile mehr Abonnenten als Comcast. Das ist der größte Kabelnetzanbieter. Kann man sich ungefähr so vorstellen wie vielleicht das Fernsehnetz der Telekom oder das alte Kabelnetz oder jetzt Unity Media. Und Netflix braucht keine Rundfunklizenz, aber der größte Konkurrent, hier zum Beispiel mit Sky, auch im Pay-TV so mit unterwegs. Die brauchen eine, nämlich weil Sky natürlich live richtig ausstrahlt. Beide machen aber Milliardengeschäfte. Auf der anderen Seite müssen diejenigen, die so eine Art Bürgerfunk im Netz machen, zum Beispiel bei YouTube einen Google Hangout starten und dort eigene Diskussionen streamen, unter Umständen, unter bestimmten Bedingungen, eine Rundfunklizenz beantragen. Also so eine Lizenz, wie sie auch RTL für den eigenen Betrieb benötigt. Hier ist doch ein bisschen was schräg, oder?
Es ist veraltet. Das ist auch meine These, und damit laufe ich Land auf, Land ab durch die Gegend, auch als Vorsitzender der Medienanstalten, ist das genau der Punkt, auf den ich immer wieder komme. Wir haben ein Rundfunkrecht, das den Gegebenheiten heute nicht mehr angepasst ist. Wir unterhalten uns in der Tat darüber, ob ein Google Hangout mit Frau Merkel, diesen Fall hatten wir vor der letzten Bundestagswahl, ob das Rundfunk ist und sie dafür eine Lizenz braucht. Und dann sind wir mit solchen Fragen beschäftigt, dass der Staat eigentlich keinen Rundfunk machen darf, gar keine Lizenz machen darf, also darf sie das nicht. Dann kommen wir in die Diskussion: Ist das überhaupt Rundfunk? Ist das nicht eher Öffentlichkeitsarbeit? Ob die jetzt ein Papier bedruckt und verteilt oder auch mal über diese modernen Wege was sagt? Also daran sieht man, da stimmt irgendwas nicht mehr. Denn wir müssten theoretisch nach den alten Kriterien feststellen, es ist aktuell, es hat Breitenwirkung, es hat Suggestivkraft, und das ist nach den Kriterien des Verfassungsgerichtes dann damit Rundfunk. Ein weiteres absurdes Beispiel, was ich immer gerne bringe, die Ziehung der Lottozahlen. Die waren früher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zweimal die Woche und samstags immer große Spannung. Aktuell Breitenwirkung, Suggestivkraft, alles gegeben, also Rundfunk. Müsste ich theoretisch eine Lizenz erteilen. Aber da lachen doch heute die Hühner, dass ich für die Ziehung der Lottozahlen zweimal die Woche eine Rundfunklizenz rauslege. Und um auf das Netflix-Beispiel zu kommen, auch da kann man zeigen, wie veraltet unsere Regulierung, unser System gegenwärtig ist. Denn Netflix ist ein Abrufdienst. Es ist kein linearer Dienst, es ist kein Streaming. Und das ist nach unserem Rechtssystem deshalb kein Rundfunk. Wenn sie streamten, wenn sie live machen würden, wie Premiere, wie Sky, früher Premiere, heute Sky, brauchten sie eine Lizenz.
Das ist jetzt ein Telemedienangebot, oder?
Ja, und dafür brauchen sie aber keine Lizenz. Und das ist genau der Punkt. Sie machen damit natürlich in unserem Rundfunkmarkt eine sehr, sehr starke Konkurrenz auf, sind aber ganz anderen Regularien unterworfen, streiten sich oder konkurrieren aber um dieselben Zuhörer, Zuschauer, um dieselbe selbe Werbewirtschaft, die bei ihnen Werbung machen, schalten soll, machen es zum Teil mit Subskriptionsmodellen. Wie Pay bei Sky auch. Also das zeigt, wie schwierig das alles ist und wie nah beieinander das ist. Aber das Regulierungssystem passt nicht mehr dazu.
Wenn Sie sagen, das Regulierungssystem ist veraltet und Sie haben auch gerade beschrieben, Sie laufen quasi mit dieser These Land auf, Land ab durch die Gegend. Und das hört sich aber fast ein bisschen an, als würde niemand das so richtig hören wollen. Also wie kriegen wir denn jetzt aus dem Veralteten ein neues System oder ein angemessenes?
Also die Bundesländer haben das Problem erkannt. Aber wie das so ist, bei einem Staatsvertrag, der von 16 Bundesländern ratifiziert werden muss, dauert es sehr lange, bis die sich auf etwas Gemeinsames Neues verständigt haben. Es gibt jetzt auch zukünftig eine Arbeitsgruppe zwischen dem Bund, der für die Fragen von Telekommunikation und des Wirtschafts- und Kartellrechts zuständig ist, was sich ja überschneidet mit vielen Fragen im Rundfunkbereich, und den Ländern. Also eine solche Arbeitsgruppe wird eingerichtet, um über ein neues System und neue Regularien nachzudenken. Aber wenn Sie hören, es gibt eine Arbeitsgruppe, dann wissen Sie auch, es dauert. Und dann ist auch noch Europa da. All diese Dinge werden ja auch über europäische Regularien bestimmt und nicht mehr so unbedingt in den Nationalstaaten wie hier bei uns in Deutschland. Das heißt, auch Brüssel muss sich damit beschäftigen. Und das heißt auch, es dauert. Denn auch da dauert es 4 bis 5 Jahre, bis etwas Neues passiert.
Lassen Sie uns vielleicht mal über den Begriff Rundfunk zum Beispiel sprechen. Vereinfacht ist ja das Rundfunk, was ich dann live sende. Wirklich stark vereinfacht. Und dann gibt es die Telemedien. Und die Telemedien, die haben ja wenige Regularien, die sie auferlegen haben. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viel zum Beispiel ein einzelner YouTuber mittlerweile an Menschen erreicht, steht das manchmal in gar kein Verhältnis, was vielleicht ein kleiner Radiosender dann tatsächlich erreicht. Hat vielleicht so nicht grundsätzlich dieser Begriff Rundfunk eigentlich ausgedient?
Ja, wir müssen es neu definieren. Das ist genau der Punkt. Der Rundfunkbegriff passt nicht mehr. Ob ich jetzt irgendwann einen neuen Begriff dafür finde oder ob ich ihn ausweite, ihn modifiziere, das sei mal dahingestellt. Aber der jetzige Rundfunkbegriff passt nicht mehr auf die Situation, passt nicht mehr auf das, was da passiert. Und deswegen sage ich zum Beispiel, wir brauchen nicht einen neuen Rundfunkstaatsvertrag, wir brauchen einen Medienstaatsvertrag. Wir müssen das schon mal dahin ausweiten. Wir müssen es ausweiten auf linear, nicht linear. Also linear wird gegenwärtig reguliert, aber nicht linear, viel, viel weniger reguliert. Also das muss alles in ein System hinein. Und das ist meine Hauptthese, der Staat, der durch Staatsverträge oder Gesetze vorgibt, wie der Rundfunk organisiert sein soll, der alte Rundfunk und die Medienwelt in Zukunft, der kann gar nicht mehr wissen, was sich wie entwickelt und mit welcher Geschwindigkeit. Wir müssen einen neuen Ansatz finden, dass wir nicht im Vorhinein alles reguliert und festgelegt haben per Gesetz, was sich wie entwickeln darf, sondern wir müssen zu einem Ansatz, der im Nachhinein guckt, was sich da entwickelt und da nachsteuert. Wir müssen einen Rahmen vorgeben, in welchem sich das bewegen kann. Wir müssen gewisse Schutzinteressen definieren, Jugendschutz, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte etc. pp., Urheberrechte. Aber dann müssen wir im Grunde genommen eine nachsorgende Aufsicht und Kontrolle haben, nicht eine vorausschauende, vorschauende. Das ist übrigens auch in Amerika schon lange üblich. Unsere deutsche Gründlichkeit bringt uns dazu, vorher alles regeln zu wollen, die Vorsorge. Die Amerikaner machen eher die Nachsorge, die lassen sich was entwickeln und gucken hinterher, was sie korrigieren müssen.
Das hieße also, man würde die gesetzlichen Grundlagen, ich sag mal, entschlacken und dort weniger Detailregelungen treffen. Wie würde aber dann diese nachsorgende Regulierung konkret aussehen und wer würde die ausüben?
Also wir brauchten auch dafür neue Instrumente. Wir müssten schneller reagieren können, weil sich so schnell etwas verändert, was wir vorher gar nicht vorausschauen konnten. Aber wir müssen dann die Instrumentarien kriegen, zum Beispiel mit Eilentscheidungen. Wir müssten dann die Möglichkeit haben, dass wir, und auch das wäre moderne Regulierung, mit der Branche vielleicht auch mehr im Sinne der Selbstregulierung zu tun haben, dass wir Konsultationsverfahren machen, dass wir Moderationsprozesse haben. Nehmen Sie das Beispiel Scripted Reality oder Talkshows am Nachmittag. Da haben wir auch mit den Veranstaltern, die solche Sendungen haben im Fernsehen, lange drum gerungen, was sein darf und was nicht. Und dann sind die zur Selbstverpflichtung gekommen unter unserer Moderation. Und damit haben wir ein Problem zumindest teilweise gelöst. Das sind Moderationsleistungen der Medienanstalten, die wir auch in Zukunft leisten können und müssen. Wer soll es sonst machen?
Brauchen wir denn überhaupt noch die Landesmedienanstalten auf Länderebene?
Also meine These auch da, der Föderalismus hat Vorteile, er bringt uns Vielfalt, die wir in zentralistischen Systemen so nicht sehen, aber er ist auch mühsam, er hat seinen Preis. Wir müssen selbstverständlich die Dinge, die nicht mehr regional und lokal sind, die überregional, die national, die international sind, auch auf den jeweiligen übergeordneten Ebenen regulieren. Es macht keinen Sinn, dass wir einen bundesweiten Veranstalter in einem einzelnen Bundesland behandeln und regulieren. Das hat der Staatsvertrag auch schon abgeschafft. Das machen wir schon gemeinsam. Wir sind schon auf vielen Feldern gemeinsam unterwegs und nicht mehr auf der Ebene der Landesmedienanstalten. Aber nochmal, die Vielfalt vor Ort und das eben erwähnte regionale und lokale, das ist natürlich schützenswert und das kriegen Sie nicht so gut geschützt und nicht so gut gefördert in einem zentralistischen System. Schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Frankreich, die haben zentralistische Systeme, aber längst nicht die Vielfalt, die wir haben.
Wie stark ist der Rechtfertigungsdruck auf die Landesmedienanstalten? Gerade wenn man sich anschaut, wie sich die ganzen Medien verändern, auch gerade im globalen Feld, spüren Sie da einen starken Druck?
Ja, natürlich ist die Debatte gerade in Deutschland, brauchen wir nicht eine zentrale Einheit in Berlin? Ich sage dann immer, das wird nicht reichen, dann brauchen wir eine zentrale Einheit in Europa, die das alles reguliert und kontrolliert. Aber das will doch niemand. Also wir müssen da wirklich zu einem neuen Denken kommen. Wir müssen renovieren und überlegen, was wir überhaupt noch regulieren können, was wir regulieren wollen. Wir müssen da entschlacken, wie eben gesagt. Wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken. Und da müssen die Landesmedienanstalten in die Lage versetzt werden, gemeinsam zu handeln, mit einer Stimme. Sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene zu sprechen. Das ist der Trick. Also strukturell mit einer Stimme und dann inhaltlich über die eben genannten Schutzinteressen, die Verbraucherinteressen definieren, was wir überhaupt noch machen.
Dieser Veränderungsprozess, den Sie beschreiben, wie stark wird der eigentlich von den unterschiedlichen Seiten angetrieben oder vielleicht auch gebremst, wenn man jetzt einmal sich anschaut, die Interessensvertreter der klassischen Medien, vielleicht auch die neuen Player, ich weiß nicht, inwieweit sie dort auch mitspielen, die wir aus dem Netz kennen und natürlich auch die Medienpolitik.
Also für die klassischen Medienanbieter hier in der Bundesrepublik ist es natürlich einfacher, wenn sie nur noch zu einer Stelle gehen müssen, die sie kontrolliert, die sie lizenziert etc. Es ist mühsamer, das mit 16 zu machen. Aber nochmal, die 16 sind schon jetzt gezwungen, es gemeinsam zu machen. Da, glaube ich, ist die strukturelle Diskussion eher eine Nebelkerze. Wir müssen mehr über die Inhalte sprechen. Was wollen wir inhaltlich regulieren? Bei welchen Veranstaltern? Was neue Veranstalter angeht, die gar nicht mit unserem System vertraut sind. Und das sind die aus der Internetwelt kommen, die Googles, die Netflix, die Amazons dieser Welt, die kennen unser System gar nicht und können da gar nichts mit anfangen. Da müssen wir umso mehr auf europäischer Ebene gemeinsame Lösungen finden. Das können wir auf regionaler oder Landesebene gar nicht lösen.
Sind Sie sich dabei eigentlich im Kreis der Landesmedienanstalten meistens einig?
Also über diese übergeordneten Fragen sind wir uns sehr einig. Das sieht jeder, das fordern wir auch von der Politik, dass da ein neues System kommt. Die Frage ist, wie sehr man Anhänger der Zentralisierung oder des Föderalismus ist. Da gibt es natürlich Nuancen. Und, das sage ich nochmal, in den einzelnen Medienanstalten, in den einzelnen Landesmedienanstalten wird für den jeweiligen Landesbereich, lokal, regional, Bürgermedien, Campusradios etc. viel getan. Und das kann man natürlich besser vor Ort, als wenn man das zentral aus Brüssel oder zentral aus Berlin machte.
Eine interessante Nuance in dem neuen Gesetz hier in Nordrhein-Westfalen, in der Änderung des Landesmediengesetzes, ist ja zum Beispiel auch der Punkt Netzneutralität. Mhm. Und dafür sind Sie jetzt auch mit zuständig bei der Landesmedienanstalt. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, denn die Netzneutralität lässt sich nicht einfach nur für Nordrhein-Westfalen regeln. Und wie diese und andere Änderungen im Landesmediengesetz vielleicht jetzt auch Ihre Arbeit bestimmen, da können wir gerne gleich nochmal reden. Jürgen Brautmeier ist weiter unser Gast hier bei Was mit Medien. Hier ist D-Radio Wissen, was mit Medien, das Medienmagazin, und Dr. Jürgen Brautmeier ist weiter bei uns zu Gast. Und wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen, denn was dort jetzt passiert ist, ist auch, glaube ich, auch für andere Bundesländer mit interessant. Das neue Landesmediengesetz NRW ist vor wenigen Wochen beschlossen worden. Wie viel Arbeit macht Ihnen das jetzt, weil Sie ja für die Umsetzung sorgen müssen?
Das macht uns sehr viel Arbeit aus verschiedenen Gründen. Den ersten Grund will ich kurz abhandeln und nicht weiter vertiefen. Da sind handwerkliche Fehler drin, die möglicherweise auch bald korrigiert werden. Aber was uns wirklich Arbeit macht, sind neue Aufgaben, die hinzugekommen sind. Einerseits sind wir zuständig jetzt für die Aufsicht über die Telemedien. Das lag vorher beim Regierungspräsidium in Düsseldorf. Also das ist eine große Aufgabe, denn wir alle wissen, wie viel da stattfindet. Und wir sind, was ich eben schon erwähnte, mit der Aufgabe betreut, Stiftung Vielfalt und Partizipation aufzubauen, also Journalismusförderung. Und Sie sprachen es an, die Netzneutralität. Da ist es natürlich klar, dass das kein nordrhein-westfälisches Thema ist. Aber wir sollen, sage ich jetzt mal locker, tun, was wir können, um es auch hier bei uns zum Thema zu machen und mit denen zu kooperieren, die es wirklich entscheiden. Das ist auf der Bundesebene und auf der europäischen Ebene.
Wie werden Sie das denn machen, das Thema Netzneutralität anpacken?
Also wir gehen erstmal so vor, dass wir inhaltlich versuchen, Bewusstsein über dieses Thema herzustellen, dass wir Positionspapiere entwickeln, dass wir Veranstaltungen dazu machen. Wir haben als Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten in Kürze noch in diesem Monat in Berlin eine Veranstaltung zu diesem Thema. Wir werden also erstmal versuchen, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu wecken, bei denen dieses Thema vielleicht noch nicht angekommen ist. Aber es ist schon bei vielen angekommen.
Ich persönlich musste daran denken, dass das eigentlich sehr spannend ist, das Thema Netzneutralität bei den Landesmedienanstalten unterzubringen. Denn das ist ja eigentlich das gleiche Problem, was wir auch früher im Frequenzbereich hatten, als es darum ging, auch Vielfalt zu sichern. Und das muss ja sozusagen im Netz auch da ähnlich stattfinden. Und wenn wir jetzt erstmal mit einem Bundesland anfangen und das in anderen Bundesländern auch bei den Landesmedienanstalten untergebracht wird, dann wird das ja gemeinsam vielleicht irgendwann ein Schuh draus.
Ja, also auch Thüringen ist soweit. Die haben auch eine entsprechende Klausel im Gesetz stehen. Das ist richtig. Wir müssen jetzt erstmal definieren, was geht uns die Netzneutralität als Medienanstalt an? Und da sage ich immer, wie Sie angesprochen haben, es geht um Public Value, es geht um die Verbreitung von gesellschaftlich relevanten Inhalten. Es ist ähnlich wie früher Must Carry. Wir mussten den Rundfunk auch im Kabelnetz sichern, dass er dort transportiert wird. Und so ist jetzt auch meine Einstellung und unsere Einstellung dazu, dass wir das Thema Netzneutralität vor allem vor dem Hintergrund diskutieren, dass die Rundfunkinhalte, die öffentlich relevanten Inhalte, die Public Value Inhalte, die wir neudeutsch so nennen, dass die ungehindert im Netz verbreitet werden können und nicht diskriminiert werden oder nicht zu hohe Hürden bestehen. Also dass da freie Fahrt für diese Inhalte existiert.
Aber was ist Public Value? Das müsste ja dann auch jetzt dieser Begriff erweitert werden. Also für mich persönlich würde da jetzt zum Beispiel die Wikipedia auch dazugehören.
Das ist genau der Punkt. Auch da müssen wir genau hinschauen. Da müssen wir, und da komme ich wieder zur modernen Regulierung, da müssen wir vielleicht auch einen öffentlichen Diskurs herbeiführen. Was will die Politik? Was will die Gesellschaft? Was Vorfahrt hat im Netz oder was garantiert im Netz verbreitet werden muss und nicht durch irgendwelche Pay-Modelle, durch irgendwelche Volumentarife etc. Schwierigkeiten hat, sich im Netz zu verbreiten oder den Konsumenten zu finden. Das müssen wir definieren und das ist eine öffentliche, eine gesellschaftliche Debatte.
Eingangs unseres Gesprächs dieser Sendung hatten Sie schon einmal im Kontext der notwendigen Veränderung in der Medienpolitik und Medienregulierung von neuen Anreizmechanismen gesprochen, die dieses Gesetz jetzt sozusagen für Sie bereithält. Anreizmechanismen, mit denen Sie mehr Vielfalt schaffen wollen. Wie konkret soll das aber funktionieren? Das ist mir, um ganz ehrlich zu sein, noch nicht so richtig klar.
Also diese Anreizregulierung bezieht sich in der Tat mehr auf die alte Rundfunkwelt, also auf Rundfunkveranstalter, Hörfunk wie Fernsehen. Da sollen wir, wenn wir Vielfaltsauswahl zu treffen haben, wenn wir also entscheiden müssen, wer kommt jetzt auf DVB-T, wer kommt jetzt auf DAB, wer kommt auf welche Kabelkanäle, dass wir dort Anreize einbauen, indem wir sagen, der mehr leistet, hat auch ein höheres Anrecht reinzukommen, kommt eher rein, kommt besser rein, auf einen besseren Platz, ist besser auffindbar etc. Wir müssen dafür, das in unserer deutschen Gründlichkeit so ist, eine Satzung entwickeln. Auch das müssen wir diskutieren mit der Branche. Aber das wären so Ideen, Auffindbarkeit, gegen Leistungen, Verpflichtungen zu Leistungen, mehr Wortinhalte zu bringen, mehr Kultur zu bringen, mehr regionale Informationen zu bringen, etc. Dafür, für diese Anreize, die wir dann setzen können, auch andere Inhalte, öffentlich erwünschte Public-Value-Inhalte zu bekommen.
Lassen Sie uns auch über die Lokaljournalismus-Stiftung reden. Das ist ja im Vorfeld schon sehr intensiv debattiert worden. Das ist ein Projekt, was vor allen Dingen der NRW-Medienstaatssekretär Eumann vorangetrieben hat. Er hat sich vorgestellt, dass es eine Stiftung gibt, wo wirklich Journalismusprojekte finanziert werden. Da gab es eine große Diskussion, inwieweit denn dort dann auch von der Politik unabhängiger Journalismus möglich ist. Herausgekommen ist jetzt die Stiftung Partizipation und Vielfalt. Ich glaube, jährlich 1,6 Millionen Euro aus ihrem Etat werden dafür aufgewendet. Mhm. Sind die Sorgen in Sachen staatsferner Journalismus, ob der möglich ist, jetzt ausgeräumt?
Also nicht bei allen, das muss man offen sagen. Aber es ist schon ein wichtiger Schritt, dass der Staat zwar den Rahmen oder die Aufgabe genannt und definiert hat, aber eine unabhängige Landesmedienanstalt mit ihrer Kommission, mit ihren Vertretern aus gesellschaftlichen Gruppen darüber bestimmt, wie das ausgefüllt wird. Das ist schon ein wesentlicher Fortschritt und kann vielleicht manche Sorge entkräften.
Wie soll das denn dann konkret in einiger Zeit, wenn das System aufgebaut ist, dann funktionieren?
Dass wir über Projekte, die wir für sinnvoll halten, als Landesmedienanstalt, die an uns herangetragen werden oder die wir selber vorschlagen, in der Kommission diskutieren, in unserer Medienkommission diskutieren, ob wir sie fördern, wie wir sie fördern. Und da wird jedes Mal die Frage mitgestellt werden müssen, nehmen wir Einfluss auf Inhalte? Das darf nicht sein. Also es muss irgendetwas sein, was mehr die Strukturen, mehr die Ausbildungsseite, mehr die Forschungsseite betrifft, Plattformen betrifft etc., die wir zur Verfügung stellen. Aber es darf natürlich nicht so weit gehen, dass wir mit inhaltlichen Entscheidungen zu tun haben.
Glauben Sie, dass die Stiftung den Lokaljournalismus fördern oder sichern kann?
Also sie kann ein Stück dazu beitragen, dass der Lokaljournalismus sich weiterentwickelt. Wir reden ja über Rundfunk und vergleichbare Telemedien, bei denen wir das fördern sollen. Wir reden nicht über Print. Wir reden also über Angebote, die in der neuen Welt Lokal- und Regionaljournalismus stärken sollen. Das, glaube ich, könnte eine Bereicherung sein, eine Weiterentwicklung sein, die wir auch dringend brauchen.
Wir haben eine Frage von Lennart über Facebook bekommen. Und er hat eine persönliche Frage an Sie gerichtet, nämlich, wollen Sie noch schnell Volljurist werden?
Ja, der eine oder andere hat mitgekriegt, es ging durch die Medien, dass in Zukunft der Direktor der Landesmedienanstalt die Befähigung zum Richteramt haben muss. Ich bin Historiker. Ich muss, glaube ich, diesen Satz im Gesetz nicht kommentieren. Das ist in der Presse genug gemacht worden. Es hat mich natürlich in meiner Planung ein bisschen behindert oder wird mich behindern. In den 2 Jahren läuft meine Amtszeit aus und dann kann ich nicht wiedergewählt werden, weil ich Historiker bin. Das ist nicht schön, das ist klar.
Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Dieser Zusatz ist dann ganz kurz vor der dritten Lesung dann noch mal in dem aktuellen Entwurf aufgetaucht. Und das war vorher auch in der Diskussion in den Ausschüssen, soweit ich weiß, kein Thema gewesen. Wann haben Sie davon erfahren?
Es war in der Tat kein Thema, es war überraschend für alle. Ich hatte Hinweise, so ordentlich gehen wir miteinander um, aber was es konkret bedeutet, hatte ich natürlich nicht. Und ich hatte eher andere Wege vermutet, wie man zum Beispiel durch Veränderung der Medienkommission, die sich in der Tat jetzt auch verändert, dann vielleicht andere Voraussetzungen schafft für die Wahl. Also so genau konnte das keiner wissen, hat es keiner gewusst. Das war schon eine große Überraschung für alle, deswegen auch so die Reaktion in der Presse.
Bringt das Sie denn jetzt eigentlich an den Punkt, dass Sie sagen, jetzt erst recht, die kommenden 2 Jahre, da habe ich mir Folgendes vorgenommen und da hänge ich mich nochmal mehr rein, als alle das erwarten?
Das ist so. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich werde weiter in der guten Tradition meiner Vorgänger Klaus Schütz und Norbert Schneider, der eine war Politologe, der andere Theologe, meine Arbeit diese 2 Jahre weitermachen, jetzt erst recht. Und die Kollegen in der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten haben mich auch in der letzten Woche gebeten, auch ihren Vorsitz für ein weiteres Jahr zu machen. Ich habe eigentlich Ende dieses Jahres meine 2 Jahre rum gehabt, aber sie haben mich gebeten, ein weiteres Jahr zur Verfügung zu stehen.
Das hat die FAZ so kommentiert, dass das ein geschlossenes Zeichen der Direktoren gegen die Landesregierung in NRW ist. Würden Sie dem so zustimmen?
Also ich will das nicht interpretieren. Das ist das gute Recht der Journalisten, das so zu interpretieren. Ich kann nur sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut und das hat mir gut getan. wie immer man das interpretiert.
Aber wie ist denn so überhaupt so weit gekommen? Wie erklären Sie sich das? Waren Sie Landespolitik in NRW zu unbequem? War das vielleicht einfach das falsche Parteibuch? Wie läuft sowas?
Das mag alles mitspielen. Ich sage bloß immer wieder auf diese Frage, ich stehe für die Unabhängigkeit der Medienanstalt ein. Wir sind keine Fachbehörde des Landes. Ich stehe unter der Kontrolle meiner Medienkommission und meine Arbeit orientiert sich an den Interessen der Medienanstalt. Dass die Politik eigene Interessen hat, ist legitim. Dass die Politik vielleicht den Eindruck hat, ich sage zu oft, so geht es nicht, kann sein, so war es vielleicht in der Vergangenheit. Ich war ja auch einer der Kritiker, als die ersten Pläne für die Stiftung Vielfalt und Partizipation kamen, weil ich gesagt habe, wir haben hier Rundfunkgebühren oder Haushaltsabgabe, Rundfunkmittel, über die wir hier reden. Und wir reden über die Unabhängigkeit der Medienanstalt. Wie weit kann man in ihre Arbeit eingreifen? Ich war also einer der Kritiker. Das mag alles mitgespielt haben, aber das muss in der Demokratie möglich sein, dass man sich sachlich über solche Dinge auseinandersetzt.
Was wollen Sie auf jeden Fall in den 2 Jahren noch erreichen?
Also ich will deutlich machen, dass der Wandel, den wir haben, den wir alle erleben, den wir in allen Medien erleben, dringend erfordert, dass sich die Regulierung, sei es auf staatlicher Seite und sei es auf Seiten der Medienanstalten, anpassen muss, ändern muss. Und das ist mein Hauptanliegen. Ich bin aber auch nicht in Zweifel, dass da viele mitziehen und dass viele genauso sehen. Also ich bin da auf keinem Konfrontationskurs. Das sehen viele genauso.
Aber sind Sie optimistisch, dass das in den 2 Jahren klappen wird?
Also da bin ich nicht ganz so optimistisch, denn ich weiß, wie langsam unsere Mühlen mahlen, wie langsam ein Staatsvertrag entsteht, eine Novellierung eines Staatsvertrages, erst recht, wie langsam auf Brüsseler Ebene europäische Richtlinien geändert werden. Ich habe in der Tat Angst, dass uns die Zeit davon eilt und wir noch weiter ins Hintertreffen geraten. Darum nochmal mein Plädoyer, so flexibel wie möglich uns agieren lassen und das so dringend und so schnell wie möglich in unsere Gesetze hineinschreiben. Man kann das alles nicht vorher definieren. Man muss jetzt nicht einen ausgefeilten Satz von Regeln und Instrumentarien haben. Die machen es schwer, die müssen dann auch bald wieder novelliert oder verändert werden. Also wir brauchten einen flexiblen, großzügigen Rahmen. Das könnte man relativ schnell machen. Aber nochmal, bevor sich 16 Bundesländer und der Bund darauf verständigt haben, geht viel Zeit durchs Land.
Die Zeit wollen wir vielleicht noch nutzen und auch mal schauen, ob wir da nicht auch jetzt noch mal eine kleine Reise weiter unternehmen, nämlich von der Medienpolitik in Silicon Valley. Zum Ende hin von Was mit Medien schalten wir ja nach San Francisco, wo unsere Korrespondentin Britta Wedeling ist, beziehungsweise sie ist ja die Korrespondentin des Handelsblattes und sie gibt uns immer jede Woche einen kleinen Einblick in ihr Tagebuch und wir haben eine Zeit lang mit ihr nicht gesprochen. Wir waren letzte Woche auf der IFA, davor war sie bei Burning Man, aber heute ist Britta wieder da. Hallo Britta!
Hallo! Schön, dich mal wieder zu hören.
Ja, wir freuen uns auch, dich wieder zu hören. Was treibt denn inzwischen das Silicon Valley um? Wir diskutieren hier sehr stark über den Börsengang von Alibaba in der Tech-Szene. Das ist ja der größte Börsengang eines Internetkonzerns. Das ist das Amazon Chinas. Es ist riesig. Wie wird das überhaupt im Silicon Valley wahrgenommen?
Also es ist ganz interessant. Ich bin ja jetzt 3 Monate schon hier und ich weiß, als ich das erste Mal das Thema hier ansprach, da hieß es noch so, na ja, wir warten erstmal ab und schauen mal, gerade von den großen Unternehmen, die natürlich hauptsächlich von dem Börsengang von Alibaba betroffen sein werden. Das sind Amazon und eBay. Hat man da den Ball ziemlich? In den letzten Wochen hat sich da tatsächlich aber sehr viel getan und sehr viel entwickelt. Man beobachtet das doch mit großer Aufmerksamkeit, wie dieser Riesenkonzern, und das sagst du natürlich zu Recht, hier auf den amerikanischen Markt geht, der ja seinen Gang auf den US-Markt von langer Hand vorbereitet hat. Alibaba hat in den letzten Monaten in verschiedene Unternehmen in Silicon Valley investiert, unter anderem in Lyft. Das ist hier in den USA der größte Konkurrent zu Uber, also zu der Carsharing-App und in verschiedene andere Dienste. Hat auch mit Snapchat gesprochen, das ist diese Foto-App aus LA, und hat da verschiedentlich sich schon positioniert hier in dem Markt. Und das hat man natürlich hier sehr stark auch wahrgenommen.
Sieht man im Silicon Valley Alibaba denn jetzt eher als Herausforderung oder macht es doch Angst?
Ich glaube, Angst würde jetzt jeder natürlich hier in Silicon Valley sagen, Angst haben wir vor gar nichts. Ich glaube tatsächlich, dass es schon eine große Herausforderung sein wird, insbesondere für Amazon. Alibaba hat ja als Unternehmen ein ganz anderes Geschäftsmodell. Es ist zwar so ähnlich wie Amazon, aber auch so ein bisschen wie Google. Alibaba nimmt ja keinen Betrag von den Händlern, die ihre Waren verkaufen, sondern man kann als Händler muss man dafür bezahlen, dass man bei Alibaba besonders gut gelistet ist. Und das ist sozusagen eins der Killer-Features dieses Konzerns. Das ist sozusagen das Beste aus zwei Welten miteinander kombiniert. Zum einen Amazon als Verkaufsplattform und zum anderen eine Search-Plattform, ähnlich wie Google ist.
Das treibt also gerade das Silicon Valley um. Bei uns, Britta, ist übrigens heute Abend Dr. Jürgen Brautmeier, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Vielleicht, Herr Brautmeier, ganz kurz, wenn Sie auf Silicon Valley blicken, was ist da Ihr Gedanke dazu, wenn Sie das auch vielleicht hier mit der Medienlandschaft verbinden?
Also es ist eine total andere Welt, weil da ganz anders gedacht, ganz anders gelebt, ganz anders gefühlt wird. Mich würde interessieren, ist überhaupt das, was wir hier so intensiv diskutieren, wie regulieren wir das, ist das überhaupt bei Ihnen ein Thema? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Amerikaner anders herangehen.
Also man hat in Silicon Valley eine ganz große Skepsis vor allem, was in Washington passiert.
Genau.
Man möchte sich möglichst vor Regulierungen drücken. Ganz besonders sieht man das ja gerade aktuell an der Debatte um den Carsharing-Dienst Uber, der hier so wie in Deutschland auch verschiedentlich mit Städten spricht und verschiedentlich auch Rückschläge schon hat einstecken müssen, weil es eben doch tatsächlich nicht mehr ohne Regulierung geht an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das ist gerade eine Diskussion, die in Silicon Valley sehr stark geführt wird. Wie viel Regulierung wollen wir? Und ich glaube, dass sich da ganz, ganz entscheidende Dinge auch verändern.
Danke für die Einblicke, Britta, an dieser Stelle. Ich möchte mich bei euch bedanken, denn das war schon was mit Medien heute Abend. Britta Wedeling, danke, wir sprechen das nächste wieder. Herr Brautmeier, danke, dass Sie uns heute Abend besucht haben.
D-Radio Wissen.